Es ist ja unglaublich, wie viel Energie wir aufbringen, wie viel Geld wir ausgeben, um glücklich zu sein. So vieles in unserem Leben dreht sich einfach darum, wie kann ich möglichst optimal glücklich sein, glücklich werden. Und davon handelt unser Monatskapitel, wo wir mittendrin sind, Lukas 6, mit dem Monatskapitel den Titel gegeben, Leitlinien zum glücklich sein. Wir sind nicht ganz in der chronologischen Reihenfolge. Wenn du immer dabei bist, merkst du das. Heute fangen wir eigentlich ein bisschen weiter vorne, aber ich denke, die Verse kann man sehr gut auch, genau, so durchgehen, wie wir jetzt durchgehen. Ganz kurz zu dem Monatskapitel, besser gesagt, wo wir da dran sind. Und zwar ist es so, dass wir, gerade vorher lesen wir Folgendes von Jesus, wie steht, dass alle haben möglichst nach wollen bei Jesus sein. Alle haben ihn berühren. Und alle, die ihn berührt haben, die sie krank waren, sind auch gesund und geheilt worden. Und jetzt kommt, in diesem Kontext befinden wir uns aber in dieser Bergpredigt. Die Bergpredigt, die du noch viel ausführlicher in Matthäus 5 in den folgenden Kapiteln findest. Jetzt hier, Lukas 6, ist so ein Auszug davon. Und spannend ist eben, wo wir uns da jetzt befinden. Also vorher war das ganze Volk gewesen. Und jetzt kommt eine einschneidende, wichtige Wende. Und zwar lesen wir Folgendes, wie das eingeleitet wird. Und er, Jesus, erhob seine Augen zu seinen Jüngern. Ich liebe die Details in der Bibel. Wie da steht, er erhob seine Augen. Da erhebt sich etwas. Es wird wie ein neuer, himmlischer Moment eingeleitet. Beacht, er redet jetzt nicht mehr zum Volk. Jesus hält nicht eine Volkspredigt, wo nachher breit im ganzen Fernsehen ausgestrahlt wird und jeder kann noch seinen Kommentar abgeben. Sondern es ist ein Message direkt an seine Jünger. Und der Punkt ist da, gerade vorher lesen wir das, im gleichen Kapitel hat er all seine 12 Jünger gesammelt. Es war also ganz frisch gewesen. Und er hat ein Ziel gehabt, seine Jünger fit zu machen für die Zukunft. Und das ist der Moment, also das Volk ist weiterhin da gewesen, aber jetzt geht's an seine Jünger. Und in so Momenten, wenn ich das lese, geht bei mir folgender Film ab. Ich sehe auf der einen Seite sehe ich die Jüngerschar, die 12 mit Jesus. Und auf der anderen Seite sehe ich das Volk. Und ich stelle mir eine Frage. Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich auch bei Jesus? Bei dieser Jüngerschar? Oder bin ich nur, ja, ich sage nur beim Volk? Und in diesem Moment bin ich wie ein kleines Kind, oder? Und ich renne zu Jesus und sage, Jesus, gell, ich gehöre auch dazu. Gell, ich gehöre auch zu deinen Jüngern. Gell, ja. Er löst es so mit der Jüngerschaft. Die kannst du nicht einfach konservieren. Also irgendwo vor 10 Jahren, vor 20 Jahren hast du mal so richtig Jüngerschaft gelebt, oder? Hast gebetet und dein Leben hergegeben, Sachen mit Jesus erlebt. Das kannst du nicht konservieren. Das ist immer wieder neu eine Frage an unser Leben. Gehöre ich einfach zum Volk, zum frommen Volk? Oder bin ich ein Jünger von dem Jesus? Und die Message heute ist eigentlich gar nicht so einfach. Ich habe recht gelitten in der Vorbereitung. Ich merke, eigentlich ist eine Message an die Jünger. Und egal, schön bist du heute da, ja? Es ist nicht ganz eine easy Message heute zum Verstehen. Ich hoffe trotzdem, dass wir alle dürfen einen grossen Gewinn haben und dein Herz kann heiß gemacht werden, wirklich dem Jesus nachher zu folgen. Ja. Was sagt denn Jesus jetzt aus über die Jüngerschaft, über das ihm nachfolgen? Er tut das folgendermaßen in den nächsten Versen ausführen. Und zwar fängt er an mit dieser Aussage, vielleicht noch kurz gesagt, kannst du drinnen lassen, gut. Spannend ist ja noch, die Jünger merken, jetzt tut er uns anschauen. Also für die Jünger ist das ein cooler Moment gewesen. Hey, jetzt schaut er uns an. Jetzt geht's um uns, oder? Wir, die Privilegierten, die Auserwählten, die VIPs von Jesus, oder? Was sagt er uns echt jetzt, oder? Und es fängt an, Jesus sagt, glücklich zu preisen seid ihr. Oh yeah, oder? Das fängt schon mal super gut an für die Jünger. Was sagt er uns echt? Werden wir irgendwie befördert? Gibt's Lohnerhöhung? Und er sagt, die ihr arm seid. Hoppla. Das ist jetzt aber nicht cool. Mit dem habe ich aber nicht gerechnet. Die ihr arm seid. Klatschen wir nicht. Aber er folgt weiter. Jesus sagt, denn euch gehört das Reich Gottes. Puh, das klingt schon wieder besser. Und dann kommt eben die ganze Auflistung, die paar Verse. Lassen wir die mit dir mal zusammen lesen, wo Jesus sagt, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr. Übrigens, das glücklich zu preisen könntest du auch übersetzen mit euch ist zu gratulieren. Euch ist zu gratulieren, wenn das und das passiert. Also euch ist zu gratulieren oder glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohns willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. So, es ist wie mit zwei Sachen zu tun. Auf der einen Seite so ein bisschen die unangenehme Seite, oder? Du das mal so zusammengefasst, mal ganz kurz einblenden. Oder bist du die, genau, euch, wenn ihr arm seid, hungert, weint, gehasst, ausgestoßen werdet, wenn ihr beschimpft werdet, und, also, an die Konferenz mit diesem Thema geht niemand, oder? An die Konferenz geht kein Christ her, oder? Aber die andere Seite natürlich, die tönt schon ganz anders. Kannst du jetzt das nächste geben? Euch gehört das Reich Gottes. Ihr werdet satt werden. Lachen, tanzen, springen vor Freude. Eine fette himmlische Belohnung wartet auf euch. Oder da sind wir dabei. Also das wollen wir alle. Aber spannend ist, Jesus sagt, wenn du zu dem willst kommen, durchlaufst eigentlich das andere, um zu dem zu kommen. Das sagen wir alle ja. Aber gell, die andere Seite die wir nicht so gerne. Lass uns das zusammen noch anschauen. In den nächsten Minuten, was Jesus da dazu was er da gesagt und gemeint hat. Das erste ist, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, dort wird es sogar übersetzt mit, die ihr geistlich arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Was ist da damit nicht gemeint? Damit ist nicht gemeint, dass wir einfach unser ganzes Intellekt abgeben müssen, um irgendwie sehr komisch und primitiv zu sein. Ganz sicher nicht, das macht keinen Sinn im ganzen Kontext von der Bibel. Aber damit ist Folgendes gemeint. Und zwar, der Hintergrund war folgender. Die Pharisäer, die damalige religiöse Elite, die haben Folgendes gelernt. Und zwar haben sie gesagt, wenn du das ganze mosaische Gesetz, das mosaische Gesetz, das sind alle fünf Bücher Mose, die Propheten, wenn ihr die haltet, dann seid ihr reich in Gott. Wenn ihr aber nicht nur die mosaischen Gesetze haltet, sondern auch noch all die anderen Überlieferungen auch noch haltet, also das ist mega viel, dann seid ihr sehr reich in Gott. Sehr reich in Gott. Und dann müsst ihr das zukünftige Gericht müsst ihr ganz sicher nicht fürchten. Und in diesem Hintergrund kommt Jesus und sagt, stopp. Im Gegensatz zu dieser pharisäischen Gesetzgerechtigkeit, die so auf sich selber baut, es geht vor Gott um etwas ganz anderes, dass ich eigentlich in meiner Hilfsbedürftigkeit vor Gott komme und alles von ihm erwarten. Also nicht meine Gesetzgerechtigkeit macht es aus, sondern meine Abhängigkeit von dem Gott im Himmel. Dann seid ihr reich in Gott. Schau, es gibt den stolzen Weg, der auf sich selber baut. Wir sehen das gerade aktuell, denke ich mal, die ganze Diskussion mit der Vertextung von der Nationalhymne. Ist im Moment ein Riesenthema. Gibt es einen neuen Text für die Nationalhymne? Wenn du die hörst, dann die tönt wunderbar. Die tönt gut. Aber die Message drinnen ist, wir schaffen es selber, oder? Wir schaffen das, ja? Kannst du noch in Deutsch sagen? Wir brauchen Gott nicht. Das ist eigentlich genau das. Oder ob du sagst, hey, wir brauchen den Gott im Himmel. Genau wie wir heute den Dankfeier und Bußtag feiern oder uns gedenken, hey, das ist ein Gott im Himmel, wir brauchen ihn. Genau das, wir machen uns wie arm, damit er reinkommen kann. Das ist damit gemeint. Das Zweite, was Jesus sagt, das ist, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert. Ihr werdet satt werden. Auch da wieder, um was geht's nicht? Ich glaube, es geht nicht darum, dass Jesus hier irgendwie seinen Jüngern sagt, hey, tut jetzt körperlich möglichst viel hungern. Es gibt keine Stelle in der ganzen Evangelie, wo es irgendwie darum geht, wo Jesus das wird veredeln und sagen, tut jetzt hungern. Es geht hier um einen geistlichen Zusammenhang. Jesus sagt, dann werdet ihr satt werden. Jetzt, was ist die Voraussetzung, dass du so richtig das wohlige Gefühl vom so richtig satt sein kannst erleben? Die Voraussetzung ist, du musst vorher so richtig Hunger haben. Ja? Dann kannst du es richtig erleben, oder? Vielleicht hast du das schon erlebt, du gehst irgendwo in ein Hotel mit All-Inklusiv, oder? Tönt grundsätzlich sehr cool. Hotel All-Inklusiv. Ich hatte das schon ein paar wenige Mal erleben. Ich finde, dass All-Inklusiv hat einen grossen Nachteil. Weißt du welchen? Der Geschmack, und zwar, du hast nie wirklich richtig Hunger. Kennst du so? Am Abend gehst du zu einem gewaltigen Buffet, oder? Das ist vor dir. Eigentlich könntest du tanzen vor Freude, wow, all das gute Essen. Aber irgendwie, du bist doch ein bisschen freudlos an einem Buffet rum, nichts lacht dich richtig an. Warum? Du hast keinen Hunger. Zum Mittag hast du gerade Fett gehabt, zu viel. Ich habe schon gerade erst gehabt. Du hast keinen Hunger. Und dann schöpfst du irgendetwas. Und ja, stocherst du ein bisschen im Teller rum. Nein, ja, ist okay gewesen, ja. Hast du das doch ein bisschen erlebt? Nur ich. Okay. Aber, und das ist ein Bild für mich für das geistliche Leben. Schau, wenn du geistlich keinen Hunger mehr hast, dann wirst du so schnell wirst du geistlich unzufrieden. Du wirst einfach überall einfach umstänkern. Also ich kenne das sehr gut von mir. Ja. Aber ganz anders ist es, wenn du mit Hunger vor das Buffet kommst. Wow, oder all die feinen Sachen, die du schöpfst und das Essen ist herrlich. Und am liebsten willst du dem Küchenchef noch eins auf die Schulter klopfen. Es ist so fein, oder? Also die Voraussetzung ist, du musst eigentlich zuerst so richtig Hunger haben, dass du dann auch richtig das gute Gefühl vom Sattsein kannst erleben. Denken wir nochmal dran. Der Punkt ist der, Jesus will seine Jünger fit machen für die Zukunft. Und er weiss, einen geistlichen Hunger zu haben, ist much entscheidend für die Entwicklung der Jünger. Das weiss auch jeder, zum Beispiel Fußballtrainer, wenn er eine Mannschaft zusammenstellt, er weiss, es ist so elementar wichtig, dass er hungrige Spieler will. Spieler, die noch etwas reissen wollen, mit satten, selbstfindigen Spielen, da kannst du nicht mehr viel erreichen. Und gleich, jeder Mensch ist ja irgendwo hungrig. Ich meine jetzt nicht hungrig mit dem Bauch, das natürlich auch, aber mehr so lebenshungrig. Sachen, die du haben willst. Und der Punkt ist ja der, da, wo du für etwas Hunger hast, da investierst du. Da, wo du keinen Hunger hast, da investierst du nicht. Ein Beispiel, Fischen. Es gibt Leute, die sind hungrig zum Fischen. Jetzt schaut sich gerade Nathaniel auf. Ja, genau. Die haben Hunger, um diese lustig so Fischen zu fahren, oder? Die kaufen sich eine Fischerrute, die kaufen sich die ganze Fischerausrüstung, die kaufen sich oder die besorgen sich ein Fischerpatent, die kaufen sich vielleicht sogar ein Fischerboot. Dann sind sie da am Ufer oder im Boot liegen und haben einfach die Rute raus. Stundenlang die Rute raus. Würde ich nie machen. Weißt du, warum nicht? Weil ich nicht hungrig bin zum Fischen. Und wenn ich fischen will, dann gehe ich ins Mikro kaufen, Fischstäbli. Nicht sehr geistig, ich gebe es zu. Nathaniel schüttelt nur den Kopf. Er ist ein Producer, er ist ein Fischer. Ich darf ihn gleich bringen, gell? Du musst mir nicht den Strom abstellen, gell? Es gibt auch Leute, die gehen auf Berge. Die sind hungrig zum Berg besteigen, oder? Hey, was die alles für Strapazen auf sich nehmen, um einen Berg zu besteigen, das würdest du nie machen, oder? Du kannst es irgendwo im Internet, kannst all die wunderbaren Fotos und Filme herunterladen, bequem im Wohnsessel oder in der Badwanne, wo auch immer, so, würdest du nie machen. Der Punkt ist der, da wo du einen Hunger hast, da investierst du. Da wo du keinen Hunger hast, da investierst du nicht. So einfach ist das, oder? Und das macht der Jünger aus. Ein Jünger. Ein Jünger hat einen Hunger nach dem Reich Gottes. Und irgendeiner Form drückt sich das aus. Das kann sehr vielschichtig, vielseitig sein. Aber es drückt sich irgendeiner Form aus. Der Hunger, der ihn dann anfängt, in Bewegung zu setzen. Und überleg dir im Moment, Hast du den Hunger nach dem Reich Gottes? Wo du merkst, das sind Bereiche vom Reich Gottes, die setzen mein Leben in Bewegung. Oder bist du so zu gefüllt einfach mit 100 anderen Sachen, dass du mir sagst, hey, dass du mir sagst, ich bin vollgegessen mit x anderen Sachen, ich habe keinen Platz mehr für den Hunger fürs Reich Gottes. Bist du der Jünger oder bist du irgendwo sonst abseits beim Volk mit deinem eigenen Programm? Jesus sagt weiter, der Vers ganz kurz nur, glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohn willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Nur da ganz kurz, wie oft habe ich schon erlebt in meinem Leben, da wo ich abseits war, da wo ich mich irgendwo einsam gefühlt habe, wo ich mich vielleicht doch ein bisschen verdreckt gefühlt habe, wenn ich mich ausgestoßen gefühlt habe, gerade dann habe ich oft so wohltuend und kraftvoll die Gegenwart von Jesus erlebt. X-mal. Und es ist nicht oft so, wenn wir alles voll haben mit Beziehungen, dann hat wie Jesus keinen Platz mehr. Und wenn wir so die ausgestoßenen Momente haben, plötzlich schreien wir wieder nach Jesus und wir erleben seine Gegenwart und seine himmlischen Momente wie vielleicht sonst nie. Und all die Verheißungen, die er uns gibt, euch gehört das Reich Gottes, ihr werdet satt werden, ihr werdet lachen. Da geht es ja um seine Gegenwart. Um seine Gegenwart. Er macht es ja aus. Und Psalm 30 bringt das wunderbarst auf den Punkt. Es wird dort so beschrieben, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. Wow, beachte das Wort verwandelt. Er verwandelt. Er schreibt ein neues Drehbuch von dir und von meinem Leben. Wie das steht, er zieht dir den Trauermantel. Der schwere Mantel, der tränenbenässte Mantel. Er, Jesus, er schaut dich an, wenn du willst. Und er zieht ihn ab. Und er kleidet dich ein mit dem Freude, mit dem Festgewand. Er macht dich innerlich wunderschön. Er macht dich feierlich. Er macht dich eigentlich zu einem Fest. Er ist der, der das macht. Ich wünsche dir das immer wieder neu, dass du Jesus so kannst erleben. Und jetzt kommen wir zum nächsten, wie noch höhere Step. Und zwar sagt er nachher, freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Jetzt haben wir ein grosses Problem. Und zwar die heutige moderne Christenheit kann nicht mehr viel mit der himmlischen Belohnung, mit dem himmlischen Lohn anfangen. Ja? In der Wirtschaft ist das natürlich anders. Der hat einen guten Lohn, oder? Da machst du eine extra Meile, da setzt du dich ein. Aber als guter Christ, also bitte. Also als guter Christ, du bist doch nicht so eine Motivation von einem Lohn. Du liebst einfach Jesus. Und also du machst aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus, oder? Irgendwo mit dem Lohn, das ist irgendwie weit weg von ganz vielen Christen, ja? Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich in einem Kommentar Folgendes gelesen habe. Und zwar ist da gestanden, es ist hier von keinem Lohngedanken die Rede. Also ich lese Lohn. Wer liest auch noch Lohn oder Belohnung? Und zwar nicht nur ein Löhnchen, sondern wirklich einen grossen, fetten Lohn. Ich habe ein bisschen schmunzeln bei dieser Bibelstelle, oder? Es gibt ja so recht viele Christen, die sich so auf ihre Bibeltreue behaften und auf jedes Komma ganz genau schauen. Und ich frage mich, was ist mit dieser Stelle da? Wo ist das Tanzen? Springen vor Freude? Ich weiss nicht, die hocken alle da. Ich würde auch da hocken, wenn ich euch wäre, aber wer hat schon mal im Gedanken auf sein himmlisches Konto tanzen und gesprungen? Gehüpft? Ist nicht so unsere Theologie, gell? Jesus sagt es klipp und klar. Hüpft jetzt, tanzt jetzt. Okay, wenn durch dein himmlisches Konto einfach, wenn nichts getroffen ist, dann kannst du natürlich schon bleiben sitzen, oder? Tatsächlich ist das Jesus immer wieder die Bibel von dem himmlischen Lohn redet, als Ansporn für unser Leben, ist eine Tatsache. Zum Beispiel sagt Jesus, wer einem Bedürftigen nur ein Glas Wasser gibt, das wird dieser Person im Himmel belohnt werden. Als guter Christ hockst du wieder da und sagst, also bitte Jesus. Also, das ist doch nicht meine Motivation, oder? Ich gebe doch nicht einem Bedürftigen ein Glas Wasser mit dieser Berechnung, dass ich nachher eine Belohnung bekomme, oder? Machst du nicht als guter Christ. Aber tatsächlich ist nochmal, Jesus hat uns gelehrt. Hat der Jesus das Charakterproblem? Und ich kann sein, dass er uns hier nochmal auf eine Ebene führen will. Nochmal etwas aus uns wird wie rauskützeln, liebevoll, wo wir oft als Christ eben gar nicht kennen. Also Jesus hat immer wieder davon geredet. Zum Beispiel hat er gesagt, wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Also auch hier wieder der Lohn. Und jetzt ist die Frage, du kannst das lesen als Bedrohung. Oder du kannst das lesen als eine riesen Motivation. Es hat schon Momente gegeben bei uns in der Familie, wenn unsere Kinder etwas Ungutes gemacht haben, dann habe ich gesagt, wow, super hast du das gemacht. Und weißt du was? Gott im Himmel, er hat das gesehen. Gott sieht nämlich alles. Und er freut sich riesig darüber, dass du das gemacht hast. Und ich vertraue es meinen Kindern zu, das vernetzte Denken, wenn Gott alles sieht, dann sieht das Negative an. Aber ich fange positiv an, als Motivation, oder? Wenn ich nur den Droh Gott bringe, dann werde ich einen Droh gesetzlichen Glauben haben, der mich so zusammendrückt. Oder sehe ich dahinter etwas Motivierendes, einen guten Gott, der mich ehrlich will belohnen, was immer ich tue. Als ich das gecheckt habe, als ich das mal gelesen habe, dass ich sogar ein Glas, das ich jemandem reiche, klar, dann zumal hat das Glas Wasser eine höhere Bedeutung als heute, aber dass alles festgehalten wird mit einer Belohnung, hat das etwas in meinem Bewusstsein anfangen zu verändern, das Bewusstsein, hey, jeden Moment von meinem Leben ist die himmlische Kamera auf mich gerichtet. Das kannst du negativ sehen, ist aber nicht meine Message, sondern du kannst es unglaublich positiv motivierend sehen. Wenn du gleich bin ich jetzt, okay. Der zukünftige Lohn, wo Jesus gesagt hat, ist nicht einfach nur ein Nebengeräusch für so ein paar fleischliche Christen, also Christen, die so ein bisschen das brauchen, sondern es ist etwas, was er ganz klar immer wieder gesagt hat. Ich werde dazu folgende Geschichte erzählen. Und zwar haben wir diesen Sommer als Familie ein Family-Abenteuer geplant. Und zwar haben wir geplant, dass wir auf die All-Vier-Hütte raufgehen. Das ist da oberhalb von Sargans. Eine Hütte direkt auf dem Berggipfel, unten an der Walensee. Die Qualität ist nicht top, aber es ist eine wunderschöne Hütte. Und dieses Ziel war, dass wir als ganze Familie dort raufgehen und übernachten. Und das klingt alles wunderschön glorifizierend. Wir hatten nur ein Problem, dass sie immerhin 630 Höhenmeter und unsere Kinder, und es war sehr heiss, wie bringen wir unsere Kinder zu dieser wunderbaren Hütte rauf, oder? Und am Abend vorher habe ich noch im Internet alle möglichen Witze rausgesucht, dass ich meine Kinder unterhalten kann mit Witzen. Und ich habe die Witze natürlich nur erzählt, wenn sie am Laufen sind. Wir wollen Pause machen. Wenn du Pause machst, gibt es keinen Witz, oder? Und so bin ich, und irgendwann bin ich ausgeschossen gewesen mit meinem ganzen Witzpulver. Und, ich werde euch so kurz mit reinnehmen in einen Coaching-Moment mit der Joanna. Live, Joanna und der Papi.
Joanna, was meinst du? Schaffen wir es?
Ja, vielleicht.
Vielleicht?
Mit meinem Lärmschneck vielleicht.
Dann musst du schon weit oben. Und jetzt geht es da durch?
Nein,
und,
hier runter.
Und irgendwie da rauf. Und da wird es langsam Action. Gehen wir mal schauen? Dann gehen wir los.
Vielleicht
würde ich
besser
runter. Besser
runter? Ja. Runter? Nein,
lieber
nicht.
Lieber
nicht, Action.
Weil hier oben geht's, kommt aber Kötti und das Leiterli und das Nacht und das Bett und das Morgen. Gehen wir schauen! Yay! Yeah. Joanna, was meinst du? Schaffen wir es?
Ja, ist gut. Fertig.
Gut. Ja,
vielleicht. Doppelt.
Also,
genau, das war so ein Moment. Wir sind an der nächsten Stufe. Geschafft wieder. Und dann habe ich gesehen, und meine Joanna ist ein bisschen langsamer geworden, und dann habe ich drunter ein paar Männer gesehen, so junge, so fitte Männer, wie ich früher mit 20 oder? Die sind mit einem unglaublichen Tempo gekommen. Und die sind mir näher und näher gekommen, und es kommt der Moment, wo ich zu Joanna sage, Joanna, hey, wenn wir so weiterfahren, im Fall, die überholen uns gleich. Joanna sagt, die überholen uns nicht. Ich sage, Joanna, in diesem Tempo, sorry, die überholen uns gleich. Joanna, die überholen uns nicht. Papi, was wetten wir? Ja, was wetten wir? Einen Franken wetten wir. Es ist mir darum gegangen, dass ich nicht mehr wette, sondern ich wette auch nicht das Geld von meiner Tochter. Sie sagt, Papi, wetten wir um 5 Franken? Okay, Joanna, wir wetten um 5 Franken, wir schaffen es. Aber wenn wir es schaffen, bekommst du 5 Stutz. Papa, die Wette gilt. Und in dem Moment ist es wirklich noch recht weit gegangen. Meine Tochter läuft los, unglaublich, oder? Für mich ist klar, dass das Tempo muss ich nicht durchziehen, oder? Und dann ist sie wieder, ich fast nicht mehr nachher mögen, dann ist sie wieder langsamer und langsamer geworden. Ich sage, Joanna, sie kommen wieder näher, oder? Und die Jungs sind wirklich vielleicht 3 Meter enger dran gewesen. Und Joanna wieder gespeedet, oder? Und gemacht und da. Und sie ist wirklich sehr stoppen gewesen, oder? Applaus für unsere Joanna, sie hat es wirklich geschafft, oder? Sie gehört es nicht, aber ich will es ihr weitergeben. Und der Punkt ist der, der Gedanke von diesem Lohn hat unglaubliche Kraft nochmal in ihr freigesetzt, wo sie einfach, sie wäre ja schon da gewesen, oder? Aber sie wäre nicht ab, sie wäre nicht vorgekommen. Aber der Gedanke vom Lohn hat Kraft freigesetzt, was sonst nie wäre worden, wäre freigesetzt worden. Und das ist das, was Jesus uns hier sagt. Und auch die Sportler machen es uns vor. Ein Sportler zum Beispiel weiss, in 4 Jahren, das ist Olympiade. Er hat einen Zeithorizont von 4 Jahren. Und in diesen 4 Jahren tut er eigentlich alles dem Ziel unterordnen. Das ist sein Fokus. Und ein Sportler wird in dieser Zeit nie sagen, warum muss ich so viel trainieren? Warum muss ich mehr trainieren als die anderen? Warum hat die anderen mehr Aufmerksamkeit? Und, und. Das ist bei ihm gar nicht der Punkt. Er hat einen anderen Fokus. Und das setzt bei ihm die Kraft frei, die wahrscheinlich nie würde freigesetzt werden. Und in der Kirche kannst du oft auch den Punkt von der fehlenden Motivation, oder? Ja, mir fehlt Motivation. Weißt du, ich muss mehr motiviert werden. Ich brauche mehr Motivation. Ich werde dir eins sagen. Du bist selber verantwortlich für deine Motivation. Ganz einfach. Und ich habe dir einen Tipp gegeben, etwas, was mir hilft in meiner Motivation. Ein Aspekt von meiner Motivation, das ist die himmlische Kamera, wo jeden Moment auf mich gerichtet ist. Und wenn ich irgendwo in einem mühsamen, unattraktiven Moment bin, wo ich wieder so ein Glas reiche, und wieder ein Glas, und wieder ein Glas, und dann noch ganze Kübel, und dann noch ganze Badwannen, oder? Und weiss, hey, jeden Moment ist die himmlische Kamera auf mich gerichtet, und es wird sogar hochgerechnet zu meinem Lohn. Es gibt ein anderes Bewusstsein. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen, aber gleich irgendwo setzt es Kräfte in uns frei. Und vielleicht sollst du nicht freigesetzt werden. Jesus sagt es uns. Und er sagt, dann tanzt vor Freude. Wir haben einen Grund zum Tanzen, weil wir an unser himmlisches Konto denken. Ich werde das Ganze abschließen noch mit einer Skizze. Und zwar, das ist ja so, ich habe es mal so ganz plakativ, so als ja, Zahltag. Das ist dein Leben, das ist mein Leben. Und die Bibel sagt, hey, da gibt es eine Ewigkeit, wir werden mal vor dem Thron Gottes stehen. Es wird ihnen einen Zahltag geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich denke, das ist vielleicht so, da sind vielleicht viele Christen zum Ansiedeln. Und zwar, das ist ein Christ. Er glaubt, er weiss um den Himmel, er weiss, es gibt irgendeinen Lohn. Und das sind die Pünktchen mit ganz verschiedenen Bereichen von seinem Leben. Und die lebt er, da ist er dran, da ist er drinnen. Und irgendwo ist schon noch das Bewusstsein da vom Zahltag, von einem Lohn. Aber ist nicht wirklich relevant in seinem Leben. Und das dritte Bild, das ist echt das Bild vom Jünger. Sein ganzes Leben wird eingebunden, ehrlich, in die himmlische Perspektive, wenn der Thron den Ton angeht. Wenn unser Alltag unter anderem auch geprägt wird von dem, wo hier abgeht, von dem, wie Gott uns sieht. Das ist eigentlich das, was die Jüngerschaft dann ausmacht. Und da drinnen ist direkt Jesus Christus. Da, wo ich mich mit dem Ewigen verbinde, der Punkt ist der, Jesus selber, er ist mitten drinnen. Lass einen Moment einfach still sein. Und ich hätte wieder einen Moment für dich geben. Ich bin eingestiegen mit dieser Frage von der Jüngerschaft am Anfang, weil ich das Volk hatte. Und wir hatten die Jünger. Ich hoffe, dass du diesen Gedanken folgen konntest. Und wo bist du heute Morgen? Vielleicht solltest du auch wechseln und zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich will deine Jünger sein. Ich will einfach arm werden. Ich will abhängig werden von dir. Ich will hungrig sein. Ich will auch bereit, dass ich mal ausgestoßen werden kann. Und. Aber Jesus, ich weiss, du selber bist mit drin. Und überleg dir, gerade in Bezug auf die himmlische Belohnung. Vielleicht kann ich mal ein anderes Bild haben, das Bild vorher oder die Folie vorher. Vielleicht merkst du heute Morgen, im Großen und Ganzen ist das mein Zustand als Christ heute. Und Jesus lädt dich ein, sagt, hey, mach wie einen Change, mach ein inneres Gebet, wo du sagst, ich will wie einfach umdenken. Jesus, hilf du mir, kann ich die andere Folie haben? Jesus, hilf du mir, dass ich mein Leben einfach viel mehr noch mit der ganzen Ewigkeitsperspektive anschaue. Wir haben so viel Frust in uns innen, manchmal, frommer Frust. Ich habe gemerkt bei mir, wenn ich mit dem lebe, das ist so entfrustend, weil du eine andere Perspektive kannst haben. Und der Blick auf die Ewigkeit lohnt sich das enorm. Lass einen Moment still sein. Du kannst mit Jesus das besprechen, was du willst. Und dann werde ich dir noch kurz abschließen. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf dich. Amen.